Wir sind ja im Philipperbrief zwischen dem Kapitel 4 angelangt und wir haben ja gesehen, wie Paulus in dieser Gemeinde, die ja keine Problemgemeinde war wie Korinth oder die keine Pioniergemeinde war wie die Römer, die er gar nicht gekannt hat ursprünglich, sondern dass du hier eine Gemeinde hast von einer sogenannten Kolonie, also dort waren hauptsächlich ja die römischen pensionierten Soldaten angesiedelt und dort herrschte gewisse Zucht und Ordnung, das war klar. Und in diesem Rahmen geht er jetzt einfach hin und zeigt die geistlichen Prinzipien. Wir haben das ja gesehen, wie er das Bürgerrecht zeigt, dass wir ihm nachahmen sollen. Einfach, er beschreibt auch, was es heißt, wirklich gläubig zu sein. Und jetzt in 4 geht er nochmals hin und geht, ich sage mal so, jetzt für mich eher das persönlich Innerliche rein, was bei mir sich abspielt. Und jetzt erklärt er zuerst, darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Und zwar in dieser Weise, damit meint er, was er vorher geschrieben hat, zum Beispiel ab Vers 17 von Kapitel 3, werdet meine Nachahmer. Dann zeigt er, was mit dem Kreuz auf sich hat. Dann zeigt er das Bürgerrecht. Da zeigt er, was hier wirklich zählt. Nicht das Äußere, der Körper, sondern das Innerliche, das Geistliche. Aber jetzt bringt er hier etwas und das ist der Einstieg. Und ich denke, das müssen wir näher untersuchen. Also er sagt hier, ihr, meine geliebte und ersehnte Brüder, meine Freude und meine Krone. Er sagt, sie, die Gläubigen, sind seine Freude. Wenn du jetzt aber die ganze Bibel liest, vor allem die neutestamentlichen Briefe, dann siehst du, wie oft sie nicht seine Freude waren, zum Beispiel im Korintherbrief, sondern wie sie ihn geärgert haben, wie sie ihn abgelehnt haben. Und trotzdem sagt er, ihr seid meine Freude. Hier natürlich ganz sicher auch die Philipper. Und das Zweite, was er sagt, und das ist jetzt das, wo ich auch heute das Näheres doch ansehen will, meine Krone. Es ist natürlich so, Krone ist Lutherdeutsch. Und die haben in fast alle landläufigen Übersetzungen übernommen. Und zwar, man muss das einfach nüchtern feststellen, das Wort heißt Stephanus und das ist der Siegeskranz. Und zwar der Kranz eines Siegers beim Wettkampf. Ist interessant, er sagt praktisch, ihr seid nicht nur meine geistliche Freude, so muss man das sehen, sondern ihr seid auch mein Siegeskranz. Das Zeichen, dass ich geistlich meine Berufung ausgelebt habe, dass ich geistlich überwunden habe, dass ich gesiegt habe, kann man ganz schön nachlesen in 2. Timotheus ab 4. Kapitel 4 ist eigentlich sein Testament. Gell? Und er sagt, das ist ganz wichtig, ihr seid es, also Menschen. Das heißt zu Deutsch, wenn jemand seine Berufung geistlich richtig sieht, und sie richtig auslebt. Wir wissen ja, dass jeder Gläubige, ich habe schon tausendmal gesagt, aber es ist mir ungeheuer wichtig, jeder Gläubige empfängt bei der Wiedergeburt ein Paket. In dem Paket ist nicht nur die Errettung drin, der Geist der Sohnschaft, das ist ganz wichtig, da ist der Geist des Glaubens drin, 2. Korinther 4, 13, dass ich glauben kann. Und zwar glauben kann im Sinn, dass ich in dem Fall keine Probleme habe, wenn ich will, dass ich alles, was die Bibel sagt, im Glauben erfassen kann, sondern da ist mein Platz am Leib Christi drin, 1. Korinther 12, 18, da ist Römer 12, 3, das Maß des Glaubens, also meine Kapazität, meine Leistungsfähigkeit drin, da ist 1. Petrus 4, 10, praktisch meine persönliche Gnadengabe zum Dienst und sogar 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsgebiet, die sind da alle drin. Und jetzt haben wir hier etwas, wenn man das scheinbar, scheinbar in Anführungszeichen, geistlich auslebt, dann sagt Paulus, dann ist das für einen Gläubiger trotz allem Ärger, den hat er ja, die große Freude geistlich. Das ist die große Freude, wenn das funktioniert. Und er sagt, und es ist mein Siegeskranz. An dem Punkt ist der Punkt, wo Gott mich überwinden lässt, wo ich letztendlich Sieg habe und wo man sieht, dass das Evangelium keine Philosophie ist, kein Geschwätz, keine Religion, sondern dass da einfach diese geistlichen Kräfte aus Epheser 1, 17 bis 19 wirksam sind. Es ist natürlich so, jetzt könnte man denken, wenn man das verkürzt liest, Damit meint er die Leute, die sich durch ihn bekehrt haben. Aber die Bibel meint es nicht. Sondern die Bibel meint wohl, das sind auch die Leute, die sich bekehrt haben. Da gehören auch die Bekehrungen dazu. Da gehört aber was Zweites dazu. Das ist jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich lese uns. Epheser 3,10. Damit jetzt, also durch den Paulus sein Dienst und damit auch durch den Dienst der anderen Gläubigen, ich könnte auch sagen jetzt 2019, damit jetzt den Fürstentümer und Gewaltigen in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, das ist, wie soll ich sagen, unfassbar für uns, dass das, was wir tun, du musst dir das einfach vorstellen, du bist schwach, psychisch an einem Punkt, da hast du keinen Sieg. Da merkst du einfach, das ist deine Schwäche, hat jeder. Ich kenne keinen Gläubigen, jetzt kann noch so ein großer Prediger sein oder sonst was. Ich habe mit diesen Personen teilweise namhafte Männer persönlich gesprochen. Wenn sie ehrlich sind, lasst es raus. Es hat jeder seine Schwachstelle, jeder. Da gibt es keine Anzahl der Person, da braucht auch keiner hier der hyper- oder superfromme spielen, weil es hat jeder die Schwäche. Jeder am anderen Punkt. Ich habe schon oft erklärt, ich neige nicht zu Tatsünden. Meine Sünde spielt sich da oben ab, im Hirn. Und in der Zunge, leider. Nämlich das, was in meinem Hirn ist, kommt dann manchmal raus durch die Zunge. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Meine Frau hat schon gesagt, du bist auch besser wie mir, weil du denkst bloß, aber das ist genauso schlimm, sag ich, ja, hast recht. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt, das ist zentral, durch das Opfer Jesu, habe ich ausprobiert, erlebt, plötzlich merke, ob das die Sorge sind, ob das eine Schwäche ist, wo ich zur Sünde neige, wenn ich jetzt hingehe und das vollkommene Opfer Jesu annehme, Römer 6, 6 und 11 zum Beispiel, wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gekreuzigt sind? Jetzt haltet euch dafür. Jetzt gehe ich einfach hin und nehme das im Glaube an, das vollkommene Opfer. Dann passiert etwas. Dann plötzlich wirkt das vollkommene Opfer bei mir, diese geistliche Kräfte beginnt, weil ich glaube zu wirken und plötzlich habe ich Sieg. Und jetzt sagt die Bibel, ich sage es in meinen Worten, wohl ist es so, dass die Fürstentümer und Gewalt, also auch die Engelmächte, uns wohl wie immer Theater zugucken. Das ist ja nicht beruhigend, oder? Wenn du denkst, dass ihr da und da Leute zugucken. Natürlich sind das keine Leute wie wir Menschen, sondern das sind geistliche Wesen, aber die gucken uns zu. Und jetzt sagt er, durch den Dienst, der hier vollbracht wird, und das ist ein ungeheurer Gedanke, machen wir den himmlischen Mächte etwas bekannt, was sie nicht wissen. Wir wissen zum Beispiel aus der Heiligen Schrift, zum Galaterbrief, dass die Engel die Erlösung nicht verstehen. Die Engel verstehen nur das mosaische Gesetz, sie verstehen die Erlösung nicht. Hat mein alter Bruder gesagt, immer wenn Gesetzlichkeiten da sind, musst du aufpassen, ob da nicht Engelmächte hinter der Kulisse im Spiel sind. Vielleicht sogar Finsternismächte. Die Erlösung versteht sie nicht. Jetzt macht Gott denen praktisch durch die Erlösung, und jetzt kommt ein Doppelspiel. Und darum sagt der Paulus, ihr seid mein Siegeskranz. Er macht praktisch Folgendes. Er predigt den Leuten, weißt du nicht, dass du mit Christus gekreuzigt bist, sobald du dich dafür hältst, und das kannst du, weil du den Geist des Glaubens hast. Alle diese Dinge wird verkündigt, das hören die Engelmächte. Und dann sehen sie bei den Leuten, die das im Glauben annehmen. Ich glaube nicht, dass Engel unser Herz reinsehen können. Das habe ich nirgends gefunden. Sondern die sehen dann, was gepredigt wird. Und die sehen an unserem Verhalten, dass es Menschen im Glauben annehmen und dass es funktioniert. Und dadurch praktisch letztendlich wird dieser Dienst hier vom Paulus, Anführungszeichen, geadelt. Jetzt sieht man nämlich, dass seine Verkündigung und das, was er weitergibt im Evangelium, tatsächlich eine Wirkung hat. Und das entspricht einer Belohnung, die kriegt er im Preisgericht. Und im Preisgericht Jesu Christi, das ist ja nach der Auferstehung, da kann niemand mehr verloren gehen, sondern nur Gerettete. Das steht in Römer 14, 10. 2. Korinther 5, 10 und ich habe die Stelle unten drauf. Und es steht an ganz entscheidender Stelle in 1. Korinther 3, 11 bis 15, wo die Bibel genau erklärt, wie das Preisgericht gehen wird. Und das wird einfach so gehen, dass ein Feuergericht über mich drüber geht. Also wenn ich auferstanden bin, wird das Gericht Gottes das Feuer über mich drüber gehen und dann passiert was ganz Einfaches. Also nach meinem Verständnis, das geschieht nach der Entrückung. Und das ist praktisch die Läuterung der Gläubigen. Wenn das Feuer über mich drüber geht, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, 12, passiert was ganz Einfaches. Gold, Silber, kostbare Steine bleiben übrig. Wir wissen, dass Gold, wenn man es heiß macht, geläutert wird. Gold ist ein Bild fürs Wesen Gottes. Also alles, was ich aus meiner Wiedergeburt, aus meinem Errettetsein herausgetan habe, bleibt. Das zweite Silber, Psalm 12, ab 7, sagt ganz klar, ist Wort Gottes, darum auch die silberne Posaune. Das heißt, alles, was ich im Gehorsam gegen das Wort Gottes getan habe, bleibt. Oder was das Wort Gottes bei mir ausgelöst hat. Ich lese Bibel und in der stillen Zeit passiert was durchs Wort Gottes. Das alles bleibt. Und das dritte, kostbare Steine. Wo sind die kostbaren Steine? Ein Bibelleser weiß das. Die kostbaren Steine waren auf dem Ephod des Hohepriesters. Dort waren diese 12 kostbaren Steine. Was ist hier? Hier ist das Herz. Alles, was ich getan habe, am Herzen Jesu, aus Liebe zu ihm, aus Treue zu ihm, bleibt. Das bleibt. Diese drei Dinge, also Gold, das Wesen Gottes, Silber, das Wort Gottes und die kostbaren Steine, was ich aus Liebe zu meinem Jesus getan habe. Was aber 1. Korinther 3, 15 sagt, was verbrennt? Holz, Heu, Stroh. Was ist Holz, Heu, Stroh? Die Bibel bezeichnet die alte Natur des Menschen sinnigerweise mit Akazienholz. Verrückt. Knorrig. Naja, nicht sehr glatt, also nicht leicht zu handhaben, schwer zu bearbeiten, also der Mensch. Also alles eigene verbrennt. Jetzt sagt der Paulus, und wie werden das nachher sehen? Da passiert dann was Wunderbares. Wir werden für das, was Gold, Silber, kostbare Steine ist, werden wir belohnt werden. Und als Belohnung kriegen wir einen Siegeskranz. Und jetzt sagt Paulus, ihr seid mein Siegeskranz. Ganz einfach. Ihr habt euch durch meinen Dienst bekehrt. Philippi, wissen wir alle. Lydia, die Purpurkrämerin, dort war er im Gefängnis. Die Leute haben sich anfänglich durch ihn bekehrt. Durch seinen Dienst haben sie auch die biblische Lehre mitbekommen. Sie haben das getan. Da ist geistliche Frucht geschehen. Da sind Dinge geschehen und die wird Gott ihm zurechnen und durch das kriegt ein Siegeskranz. So argumentiert er. Schon ein Gedanke, wo wir gar nicht drauf kommen. So hörst du die Gläubigen nicht argumentieren. Dass ich sage, also gut, jetzt bin ich bei euch gewesen. Ich war jetzt im Elsass an der französischen Grenze zur Verkündigung. Jetzt hätte ich hingehen und sagen können, also gut, wenn ihr jetzt macht, was ich euch gesagt habe, ich habe Ihnen die Endzeit erklärt, das vollkommene Opfer, diese Dinge, wenn ihr macht, was ich euch gesagt habe, kriege ich im Schluss einen Siegeskranz. Habe ich noch nie mehr am Prediger gehört. Getraut sich ja keiner. Gell? Weil wir sind ja manchmal frömmer wie Gott, wisst ihr. Manchmal ist Gott so, dass er absolute Demut will, aber manchmal, wie beim Paulus, sagt er, ist halt so. Ist einfach eine Mitteilung. Er sagt, er kriegt einen Siegeskranz. Gell? Aber lass uns das jetzt noch mal ein bisschen näher angucken. Ich habe es mal vorab ein bisschen erklärt. Der erste Punkt ist schon mal ganz zentral. Johannes 5, 24, unsere erste Bibelstelle. Da sagt die Bibel etwas Wunderbares. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und jetzt kommt wieder das alte geistliche Prinzip. Was ist hier mit Gericht gemeint? Wenn ich etwas wissen will in der Bibel, was hier für ein Gericht gemeint ist, dann muss ich hingehen, am besten mit der Konkordanz, nehme das Wort Gericht und schlage jede Stelle über Gericht auf in die Lehrbriefe. Und dann sehe ich, was gemeint ist. Und mit dem Gericht ist gemeint, jetzt kein Lehrbrief, sondern Offenbarung 20 ab 11, das Gericht vom großen weißen Thron. Weil die Bibel ganz klar sagt, alle Menschen müssen vor dem Thron Gottes erscheinen und werden gerichtet, aber nicht die Gläubigen. Er sagt hier, die Gläubiger müssen zu dem Gericht nicht mehr. Die sind nämlich schon gerettet. Die sind wiedergeboren. Die sind gewaschen im Blut Jesu. Die haben den Heiligen Geist. Das sind Gotteskinder. Die kommen nicht ins Gericht. Aber die kommen ins Preisgericht. Ist extra ein griechisches Wort. Das heißt Bematos oder Bema. Das ist eine Preisrichterbühne. Pilatus ist da auch drauf gesessen, zum Beispiel. Ist interessant, wenn man mal das Wort Bema in der Bibel verfolgt. Das heißt, wir werden dann eben zu diesem Preisgericht kommen und der Paulus erklärt und sagt, er nimmt zwar das Wort Preisgericht, aber sagt, es läuft aber nicht so, dass jetzt Gott sagt, jetzt lass uns eine Akte angucken vom Karl Hermann, was der getan hat. Sonst läuft ganz einfach. Da geht der Feuergericht drüber, es geht wahrscheinlich ein Bruchteil von Atom. Sekunde, ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, was für eine Zeit bei euch, Gott hat ja keine Zeit, das wird im Bruchteil über mein Leben drüber gehen und dann ist ganz einfach und dann bleibt übrig Gold, Silber, kostbare Steine, das ist übrig. Und genau nach dem Bestand bekomme ich dann meine Krone, oder nicht? Er sagt, es gibt Leute bei dem Gericht, die sind aus Gnade gerettet, die sind durch Jesu Blut Gotteskinder gewesen, aber sie haben nichts zustande gebracht, im Sinne von, sie waren nicht gehorsam, sie sind Gott aus der Schule gelaufen, sie sind nicht abgefallen, aber sie sind einfach, sie haben ihr eigenes Leben gelebt. Und dann sagt er, sie geht wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, da verbrennt alles, da ist nichts übrig. Die haben am Schluss keine Krone, die haben nichts aufzuweisen als nackte Leber. Er sagt, sie werden gerettet wie durchs Feuer hindurch. Du gehst da nicht mehr verloren, aber naja, am Schluss wissen wir ja, dass die 24 Ältesten ein Bild für die 12 aus der Gemeinde und für die 12 aus Israel, also Vollzahl aller Gläubiger Alte und Neues Testaments, geht dann hin und legt dann mal Jesus alle ihre Krone zu Füßen. Und da ist halt dann nichts zum Legen, weil das ist dann auch peinlich. Von daher ist das wichtig, auch was der Paulus sagt, aber mir ist ganz wichtig, wir kommen nicht ins Gericht. Ich habe hier Offenbarung 20, ab 11 fängt es eigentlich an, wo der große weiße Thron beschrieben wird. Und ich lese uns nochmal die Stelle über das Preisgericht, Römer 14, 10, ganz zentral. Da sagt Bibel eigentlich in Kurzfassung, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und zwar, das ist jetzt auch die Stelle, wo es heißt, dass sich jedes Knie beugen muss und jede Zunge bekennen muss. Man denkt ja immer nur, das sind die Ungläubigen, aber das ist hier auf die Gläubigen bezogen. Und in 2. Korinther 5,10 haben wir die Parallelstelle. Denn wir müssen alle, da gibt es keinen Gläubigen, der das praktisch nicht erlebt, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das ist genau das, was beim Preisgericht dann festgestellt wird. Definitiv, was bleibt übrig? 1. Korinther 3,11, da wird es erklärt. Ganz zentrale Bibelstelle. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist die Wiedergeburt. Wenn bei mir und bei dir der Grund gelegt ist, wir sind wiedergeboren, dann sind wir gerettet. Wenn du in dem Zustand stirbst, dann gehst du nicht mehr verloren im Preisgericht. Aber jetzt sagt er, und zwar hatte ich ganz zentral, wenn aber jemand auf diesen Grund, auf die Wiedergeburt, dass er jetzt ein Gotteskind ist, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Strohbaut, interessant, 6 verschiedene Elemente. 6 ist die Zahl des Menschen. Das heißt, das ist das, was ich als Mensch mache, darum sind 6. So wird das Werk eines jeden offenbar. Da steht ein griechisches Wort, Phaneroo heißt es. Das wird nicht geoffenbart, wie jetzt, dass hier eine besondere Sache Gottes geschieht, sondern Phaneroo heißt ganz einfach, es wird einfach sichtbar. Also ich sage mal so, Offenbarung wäre, wenn ich plötzlich jetzt wissen würde, draußen sitzt ein Bruder im Auto und wagt es nicht hereinzukommen, der Herr würde zu mir sagen, geh doch jemand hinaus und sag zu dem, der soll reinkommen. Das wäre jetzt eine Offenbarung. Wird es wohl so in der Form nicht gäbe bei uns. Aber das wäre möglich. Wenn jetzt aber derjenige einfach den Mut hat und zur Tür reinkommt, dann ist Phaneroo. Er erscheint einfach. Phaneroo heißt einfach, es wird sichtbar. Man sieht's. Und so ist beim Preisgericht. Da geht das Feuer drüber und man sieht's. Und dann siehst du plötzlich, was bleibt übrig. Jetzt erklärt er das. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es offenbaren. Und zwar der Tag des Christus. Der Tag des Christus. wo wir dem Herr Jesus begegnet, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Da steht jetzt das andere Wort. Da steht jetzt das, dass Gott es sichtbar macht. Das heißt, es wird einfach sichtbar, aber weil Gott diese Offenbarung auslöst durch sein Feuergericht. Das sind jetzt beide Worte. Beim ersten, bei offenbar, ist es praktisch sichtbar. Und beim zweiten offenbar ist es von Gott ausgelöst. Das ist im Deutschen nicht, wir haben keine Worte für das. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Also das ist wieder der Gedanke, das Feuer wird es zeigen. Und darum sagt er, Gold geht im Feuer nicht kaputt, Silber geht im Feuer auch nicht kaputt und kostbare Steine geht auch nicht kaputt. Aber Holzheustreu verbrennt. Und Holzheustreu ist das, was ich selber gemacht habe. Das ist das Böse, das Ungeistliche, das, was geistlich keine Substanz hatte. Jetzt sagt er, wird aber jemand das Werk verbrennen? Und jetzt sind wir ganz einfach. Bei uns wird bei jedem irgendwas verbrannt werden. So wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, er wird auf jeden Fall gerettet, selbst wenn jemand sein ganzes Werk verliert, bleibt er gerettet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerhard Salomo, den ich noch kennenlernen durfte, war ein alter pietistischer Ausleger der Endzeit, der hat das einmal in einem Buch wunderbar erklärt. Er hat gesagt, du hast evangelisiert. Du hast einem Menschen das Evangelium erzählt, hast ihm bezeugt, dass er durch Jesu Blut gerettet wird und oder hast ihm ein Traktat gegeben. Auf jeden Fall, du hast ihn mit dem Evangelium konfrontiert. Der Mensch wird durch das gerettet. Wunderbar, sagt er, halt. Er sagt, im Preisgericht geht das Feuer drüber. Der Teil, den du nicht getan hast, weil du der Herr Jesus liebst oder weil der Mensch dir wirklich am Herz gelegen ist, der Mensch ist dir am Herz gelegen und zwar tiefgründig, sondern du hast es getan aus Gesetzlichkeit, aus Pflicht, du musst es halt tun, verbrennt. Sagt, wenn dein Handeln 20% von dem bestimmt war, sind 20% von dieser Belohnung wegen der Bekehrung weg. Gilt aber genauso, wenn du Evangelium verkündigst und gibst die Wahrheit weiter und die Leute kommen zum Glauben und du machst es aus Gründe der eigenen Ehre, dann wird der Teil der eigenen Ehre ist verbrennt. Genauso. Er sagt, der Teil, wo du wirklich gehandelt hast, weil du willst, dass der gerettet wird, und der Teil, wo du dem Herr Jesus eine Seele zuführen wolltest, der bleibt übrig. Da gibt's jetzt noch andere Teile. Du wolltest zum Beispiel mit deinem Wissen prahlen. Wenn das 40% waren, sind die auch weg. Da sagt, es kann dann sein, bei einer wunderbaren Bekehrung bleibt für dich noch 20% oder 40% übrig, der Rest ist weg. Und das ist nämlich Gold, Silber, kostbare Steine. Und sagt, so wird dein ganzes geistliches Leben einfach im Bruchteil einer Sekunde durchleuchtet, ich sag's mal so, mit dem Feuer geläutert und das bleibt übrig. Und sagt, das ist, weil wir 16 ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und dann gibt's die Krone. Jetzt muss man natürlich sehen, ihr wisst ja, was die berühmteste Krone war. Warum Krone? Interessant ist, was das für Krone war. Im Griechentum war das zum Beispiel bei der Olympiade Siegeskranz. Der war in der Regel aus Pflanze gemacht. Lorbeerkranz, ja berühmt. Aber was interessant war, bei vielen dieser Belohnungen im Griechentum war dieser Kranz tatsächlich aus reinem Gold. Das heißt, dass du Geld kriegst, dass du einen Wert bekommst. Und genauso Gold ist das Wesen Gottes. Das ist jetzt schon wieder ein Bild auf das, was bei uns geistlich passiert. Dieser Kranz, dieser Siegeskranz, diese Krone, die Gott uns gibt, das wird göttlich sein. Das ist, hat einen ungeheuren Wert auch für die Ewigkeit. Aber wichtig ist, da brauchen wir jetzt nicht denken, dann gibt's ja wieder im Himmel eine Elite. Ein Teil ist gehört zur Elite und hat Krone und der andere hat keine. Wir werden alle Krone dem Herr Jesus zu Füßen legen. Am Schluss ist nur noch er der Entscheidende, der alles gewirkt hat und wir sind wieder alle gleich. Das ist das Tolle. Aber belohnt. Das wird noch schon festgestellt. Aber die wichtigste Krone, die hier ist und interessant ist, ihr wisst ja, die Spartaner waren so tapfere Kämpfer, dass sie sich praktisch auch ohne Mauer verteidigen konnten, ihr Schutz war ihre Kampfkraft. Und die haben zum Beispiel im Krieg, haben die diesen Siegeskranz schon getragen. Das heißt, die haben schon im Voraus gesagt, wir werden sowieso gewinnen, darum haben sie den Siegeskranz aufgesetzt. Geil dumm für Gläubige. Wenn ich den geistlichen Kampf kämpfe, kann ich gleich den Siegeskranz aufsetzen und sage, ich werde sowieso durch Jesu vollkommenes Opfer werde ich siegen. Ist doch herrlich, oder? Der Gedanke, also mir hat das gefallen, was hier das griechische Wörterbuch sagt, was die Griechen hier gemacht haben. Aber der wichtigste Kranz ist, und darum wirkt ja bloß unser Kranz überhaupt, darum kommt er zustande, Matthäus 27, das ist ein ganz zentraler Punkt, 29. Und sie flochten eine Krone, und da steht Stephanus, also ein Siegeskranz. Und damit zeigt Gott an, dass das, was der Jesus tut, keine Niederlage war, sondern völliger Sieg. Aus Dornen. Dornen sind, 1. Mose 3,17, ein Zeichen des Fluches. Der Erdboden ist verflucht um des Sündenfalls willen. Also er trägt den ganzen Fluch des Sündenfalls, steht in Galater 3,13. Und so wird er zum großen Überwinder, zum großen Sieger, der hier letztendlich alles für uns erwirbt. Und aufgrund von der Krone, seinem Siegeskranz, weil er alles getan hat, dieses vollkommene Opfer bei uns jetzt im Herzen wirksam ist, durch den Heiligen Geist, darum können wir überhaupt eine Krone bekommen. Sonst hätten wir gar keine Krone. Wir könnten nicht gerettet werden, nichts bewirken, es wäre alles ein Chaos. Gell? 1. Korinther 9, 25. Wisst ihr, das muss man sich auch vergegenwärtigen. Mir fällt es immer mehr auf, wie... Und je weiter die Endzeit fortschreitet, werden die Leute psychisch kaputt gehen. Aber auch Gläubige können psychisch kaputt gehen, wenn sie nicht im Geiste wandeln. Das geht. Wandeln sie im Geist, passiert dann relativ wenig. Und jetzt kommt es natürlich auf die Charakterverlagerungen. Aber hier ist jetzt was ganz Wichtiges. Wenn man vom Sieg Jesu ausgeht und das sich wirklich innerlich vergegenwärtigt, annimmt und auslebt, dann kann man ganz viel vor allem psychische, vor aller Schwäche kann man loswerden. Deine Grundveranlagung, die wirst du als Gläubiger nie verlieren, weil die hast du. Ist halt so. Aber du musst in dem nicht kaputt gehen, sondern du kannst überwinden. Du kannst durch das Opfer Jesu überwinden. Ich habe das immer wieder. Wisst ihr, wenn ich Seelsorgefälle habe, ich sage ja die Leute immer, es gibt keine Seelsorge. Eigentlich regelt die Bibel alles selber. Aber die kommen halt trotzdem und das ist halt falsch. Aber wenn die kommen, das kommt wohl daher, dass ich selber diese Kämpfe als junger Mann hatte. Die spüre das, dass da wohl auch was da ist oder derjenige das versteht. Von 100 Fällen, die ich kriege, seelsorgerlich, sind 100, die psychisch angeschlagen sind. Und ich habe jetzt wieder den Fall gehabt, völlig dramatisch. Aber ich habe Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Ich habe nicht einen einzigen Fall, wo die Leute das, was die Bibel hier dazu zeigt, das vollkommene Opfer, wie man das anwendet, in dem Moment, wie die das getan haben, ich kenne keinen Fall, wo die Leute nicht stabil wurden. Ich kenne keinen Fall, der untergegangen ist. Keinen. Das ist das, was in 2. Korinther 10, 4 steht. Das sind die Gedankenfestungen. Der Teufel arbeitet nämlich über Gedanken. Er schießt dir die Gedanken rein. Jetzt sagt die Bibel, du musst die zusammenreißen. Also zum Beispiel, ein sensibler Mensch sagt der Teufel immer, das steht in Epheser 2, 1-3, da schießt er Pfeile, beim Ungläubigen und beim dem, der nicht im Geiste wandelt, genauso schießt er Pfeile. Der schießt dir Pfeile in die Seele rein, wo er dir sagt, du schaffst es nicht. Er nimmt deine seelische Veranlagung, auch deine Sensibilität und, wie soll ich sagen, er kocht sie hoch. Er stachelt dich an. Und dann fängst du an in deine Gedanken, die kommen dann vom Teufel, plötzlich zu sehen, oh, ich schaff's nicht. Alle anderen werden es schaffen. Ich bin der Letzte. Wisst ihr, so fängt es an. Du verklagst dich selber. Und wenn du jetzt, gibt es ein wunderbares Beispiel, Sacharja 3, könnt ihr in Ruhe lesen. Da zeigt die Bibel, wie der Herr Jesus als der Engel des Herrn einen Menschen vor Gott, vor seinem Vater verteidigt, wenn der Teufel ihn angreift. Sobald du hingehst und sagst, Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Blut mich völlig reinigt. Ich danke dir, Hebräer 4,15, dass du Mitleid mit meiner Schwachheit hast. Und aus dem Grund gehe ich jetzt vorwärts und achte nicht mehr auf diese Gedanken, achte nicht mehr auf diese Verklagungen. Das ist ein Willensakt. Sobald man das tut, hört es auf. Ich habe Leute gehabt, die sind am Rand des Wahnsinns gewesen. Eine Frau, eine Lehrerin, die war so durchgedreht, die hat mir erklärt, in welche Knochen die Dämonen rumlaufen. Ich habe noch nicht gewusst, dass da kein Dämon rumläuft, sondern ich habe gewusst, was da los ist. Und ich habe sie dann instinktiv, menschlich hat es mir leid getan, habe ich sie relativ hart angefasst, habe ihr klipp und klar gesagt, alles Unsinn. Interessant, nach einer Woche ruft sie mich an, du hast die Stimme nicht mehr gekannt, jubelnd. Sag ich, was ist los? Alles weg! Wisst ihr, was sie gemacht hat? Die hat einfach dem Biblischen zugestimmt, zum Beispiel Galater 3,13, in Christus ist jeder Fluch bei mir gelöscht. Da gibt's keine Sünde der Vorväter. Alles gelöscht. Ich bin frei. Völlig frei. Galater 3,13. Ich habe nicht die Veranlagung meiner Vorfahren. Das sind die Gene. Aber keine Flüche mehr. Ich bin frei. Ich kann dem Herrn dienen vollkommen, sobald ich im Glauben komme. Und sobald die Leute sich da draufstellen, die Frau hat sich draufgestellt, war sie sofort frei. Naja, jetzt kommt eigentlich das Problem. Ich glaube, ein Jahr später ruft sie mich an, wieder jammernde Stimme. Ich habe ihr nur eine Frage gestellt. Hast du diesen Gedanken wieder recht gegeben? Sagt sie, ja. Ich sage, du musst wieder nur das Gleiche tun. Du musst dem Herr Jesus recht geben, was er sagt, dass du völlig gereinigt bist durch sein Blut, dass der Fluch bei dir gelöscht ist. Du musst das im Glauben annehmen, dann hört's auf. Sofort kommt wieder Befreiung. Wisst ihr, und das ist das Wunderbare. Und wenn jetzt das Menschen tun, dann sind sie ein Schauspiel für die Engel. Und dann kommt Folgendes. Derjenige, der es ihnen verkündigt hat, kriegt eine Belohnung. Erster Punkt. Aber derjenige, der es im Glauben tut, bekommt genau die gleiche Belohnung. Also der, was verkündigt, bekommt die Belohnung. Und der, der es tut, der es im Glauben annimmt, bekommt eine Belohnung. Jetzt hast du plötzlich in dir Gold, Silber, edle Steine. Und beim Preisgericht kommt es einfach raus. Und jetzt sagt Paulus, er argumentiert hier fast kindlich in 1. Korinther 9, 25. Jeder, der sich am Wettkampf beteiligt, der sagt praktisch, der Kampf des Glaubens ist ein Wettkampf. Aber da steht natürlich ein Wort, das mir schon sehr zu denken gibt. Agonizomenus. Agonie. Die, wo medizinisch sich auskennen, wissen, was Agonie ist. Das ist der Todeskampf. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Er sagt, ich bin enthaltsam in allem, siehe. Und er erklärt jetzt, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Er sagt, ich kämpfe diesen geistlichen Kampf, bin in manchen Punkten auch enthaltsam, muss man nicht in allem sein, sondern einfach, wo es dran ist. Und er sagt, die bei der Olympiade, die kriegen diesen vergänglichen. Das ist ein aus Lorbeer, der ist kaputt. Aber deiner ist unvergänglich. Der ist aus geistlichem Gold. Der bleibt bis zum Schluss. Er vergleicht sie und sagt, es ist genau das gleiche wie bei der Olympiade. Du kämpfst einen Kampf und am Schluss sieht man, wer gewonnen hat. Und sagt, du musst gucken, dass du ein Gewinner bist. Aber den Wettkampf hast, ich kann den nicht wegmachen. Jakobus 1, 12. Also überall, bei jeder Stelle, die ich jetzt lese, steht dieses Stephanus. Und zwar, das ist interessant, dass sogar ein Mann, der ja ganz hart völlig anders predigt wie ein Paulus, genau das Gleiche sagt. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Es geht um Anfechtung. Also in der Anfechtung entscheidet sich's, ob ich einen Siegeskranz kriege. Denn nachdem er sich bewährt hat, also das ist jetzt zum Beispiel die Frau, die sich im Glaube dort draufgestellt hat, die hat das geglaubt, was die Bibel sagt, und ist frei geworden. Damit hat sich bewährt. Wird die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Dadurch wirst du Liebe zum Herr Jesus empfinden. Du bist dankbar für das vollkommene Opfer und kriegst die Krone des Lebens, diesen Siegeskranz. Ist ja wunderbar. Offenbarung 2,10. Gerade in diesen Sendschreiben sind ja diese Kämpfe wunderbar erklärt. Und da geht es um die Märtyrer-Epoche. Im Sendschreiber an Smyrna, und da sagt er in Offenbarung 2,10, fürchte nichts vor dem, was du erleiden wirst. Sieh, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Die werden Drangsal haben, 10 Tage lang. Das waren 10 Verfolgungen, bildlich gesprochen, der Epoche. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das heißt, wenn du einfach beim Herr Jesus bleibst und sagst, gut, dann starb ich halt, dann kriegst du die Krone des Lebens. Also er merkt, immer wenn ich überwinde, kriege ich Krone. 2. Timotheus 4, 7, Testament des Paulus. Also nochmals, wenn ihr wissen wollt, was der Paulus im Timotheus sagt, kurz bevor er stirbt, Wisst ihr, wenn ich jetzt weiß, ich muss sterben und mein Nachfolger sage ich, was er tun soll, dann sage ich ihm nur noch das, was absolut zentral und wichtig ist. Und so ist 2. Timotheus 4, das Testament von Paulus. Er sagt hier, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er sagt praktisch, dieser Kampf, um den bin ich nicht rumgekommen. Da steht wieder das Wort Agonie als Grundwort beim Kampf. Den Lauf vollendet. Jetzt geht er wieder auf 1. Korinther 9, 25 und sagt, ich wie ein Wettkampf. Den Glauben bewahrt. Kann ich den Glauben bewahren? Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Keiner von uns hätte die Fähigkeit zu glauben. Mit der Wiedergeburt bekommst du 2. Korinther 4, 13, den Geist des Glaubens. Das heißt, jeder von uns hat den Geist des Glaubens und kann überwinden, kann sich bewähren und kann den Glauben halten, wenn er will. Und Paulus sagt, er ist kalt, ich habe das angewendet, was ich habe. Darum sagt die Bibel, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn du willst, kannst du. Also keiner braucht Angst haben, dass es nicht schafft. Sobald wir wollen, wirkt dieser Geist des Glaubens, dass es funktioniert. Und das ist das Gigantische. Und zwar, Paulus ist hier so, dass er einfach sein eigenes Leben beleuchtet und sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Nicht die Krone des Lebens, sondern die Krone der Gerechtigkeit. Das heißt, er hat überwunden und kriegt jetzt eine Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag mir zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Merkt ihr was? Immer der Gedanke, durch das vollkommene Opfer, durch das, das geistlich funktioniert, entsteht eine gewisse Liebe zum Herr Jesus, mich dankbar für das vollkommene Opfer, man freut sich, was er getan hat. 1. Petrus 5, 4. Auch der Petrus, der andere Apostel, hat genau diese Sicht. Er sagt, dann werdet ihr, und er erklärt es, hier zum Beispiel Leute, die bestimmte Aufgabe im Reich Gottes haben, er sagt, hütet die Herde, sagt er hier zur Ältesten bei euch, und sagt, ihr müsst es mit Hingabe tun, mit der richtigen Gesinnung. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwerklichen Ehrenkranz empfangen. Jetzt haben wir schon 3 Ehrenkränze. Wisst ihr, da ist jetzt der nächste. Der unverwegliche Ehrenkranz. Und die Bibel geht davon aus, dass das einfach normal ist, dass man das empfängt, wenn man richtig handelt. Aber jetzt brauche ich doch nicht gucken, dass ich da und denke, kriege ich jetzt einen Kranz, so ist der Mensch. Gell? Sondern du musst einfach dem Herr Jesus dienen und dann vertraue, dass das, was echt ist, bleibt und was nicht echt ist, ist weg. So ist halt. Gell? Offenbarung 3, 11. Wieder Sendschreiber, auch wieder diese Ecke. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Und da steht Gratei. Das bezieht sich auf Kontrolle. Kratos ist die Kontrolle. Macht heißt es in mancher Bibelstelle. Das heißt zu Deutsch, du musst geistlich das festhalten, was du hast, indem du es kontrollierst, damit niemand dir deinen Siegeskranz oder deine Krone wegnehme. Beispiel, wie kann das gehen? Ihr müsst euch vorstellen, jung bekehrt, am 30.05.1974, vor Bibel wenig Ahnung. Dann habe ich die Bibel gelesen, Tag und Nacht. Luther 12, mit Apokryphen, so eine kleine alte Taschenbibel. Und ich hatte einfach noch keine Erkenntnis. Dann kamen die Älteren von dem Kreis, waren CVM-Kreis, wo Erweckung war. Dann kamen die Älteren, haben gesagt, obwohl wir Heilsgewissheit hatten, es gibt keine Heilsgewissheit. Wenn das jetzt jemand angenommen hätte und durch das den Sieg verloren hätte geistlich, dann wäre genau das passiert. Dann hätte man ihm die Krone geraubt. Das heißt, wenn du falsche Lehre annimmst oder dich an Menschen hängst, statt an der Herr Jesus, nicht der Bibel glaubst, sondern irgendwelche Bücher, die Leute... Ich habe einen Bruder, der vollkommen in Calvinismus reingeraten ist, wegen einer Biografie von Whitfield. Da muss ich sagen, Entschuldigung, ich habe ihn gefragt, hast du die Institutio gelesen von Calvin? Sagt er, nein. Der ist aufgrund von einem Buch, wenn er das fasziniert hat, auf eine falsche Lehre gekommen. Dann raubt dir dieser Autor, obwohl er schon lange tot ist, In Wirklichkeit ist der Teufel, raubt dir dein Siegeskranz. Wisst ihr, und er sagt, halte fest, das heißt, bleib beim Herr Jesus, bleib beim Wort Gottes, geh nicht übers Geschriebene hinaus, guck einfach, was geschrieben steht. Das ist alles. Wenn du das machst, kannst du durch den Geist des Glaubens, du kannst einem Gebet sagen, Herr, lass jetzt den Geist des Glaubens wirken, wenn ich Bibel lese, dann kommt auch die Erkenntnis. Wenn du das tust, das feststellst, dann wird dir niemand deine Krone, sprich dein Siegeskranz, stehlen können. Passiert nicht. 1. Thessalonicher 2,19. Also ist etwas Gigantisches, was sich hier im Hintergrund abspielt. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone? Kommt euch das bekannt vor? Gleiche Formulierung wie Philipper 4. Und zwar jetzt kommt die nächste Krone, das ist die vierte Krone des Ruhms. Seid nicht ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei unserer Wiederkunft? Wieder der gleiche Gedanke. Bei der Wiederkunft Jesu geschieht das Preisgericht. Und dann wird er sagen, ihr seid meine Krone, weil ihr mir zugehört habt, weil ihr das, was ich euch gepredigt habe, umgesetzt habt. Dadurch bekommt ihr Belohnung und ich. Also, ich weiß nicht, ist euch je aufgefallen, dass der Paulus so argumentiert? Er argumentiert massiv mit seiner Belohnung. Auf die Idee kommst du ja gar nicht normal. Offenbarung 4,4. Das zieht sich wie ein roter Faden. Darum war es mir wichtig, dass wir mal die Siegesgrenze mal uns angucken. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Rings um den Thron waren 24 Throne. Auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen. 12 für die Gemeinde, 12 für Israel. Und da kommt jetzt ein ganz zentraler Punkt. Auf ihren Häuptern hatten sie goldene Siegesgrenze. Jetzt, je nachdem, wie man zählt, das ist der grundsätzliche Siegeskranz. Er sagt, eigentlich ist für die Gläubigen vorgesehen, dass sie einen Siegeskranz haben. Das ist eigentlich der Normalzustand. Das erklärt er hier. Vers 10. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du. Das heißt, sie geben Gott das zurück, was er durch der Herr Jesus bei ihnen gewirkt hat. Ist doch wunderbar. Damit kriegt der Jesus die ganze Ehre. Diese Krone sind von Gott gewirkt durch das Opfer Jesu, durch seinen Sohn. Und jetzt geben sie es zurück. Das ist der Normalfall. Und ich bin tief überzeugt, dass das nicht bloß hier symbolisch geschrieben ist oder als Darstellung vom Himmel, sondern ich glaube, dass wir das im Himmel wirklich machen. Wenn wir die Krone haben, geben wir sie zurück. Und damit ist nur einer, der die Ehre hat, ist der Herr Jesus. Offenbarung 14,14. Ganz wichtiger Punkt. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen, der Jesus. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Er ist der, der in Wirklichkeit der ganze Sieg gewirkt hat. Und alle Krone, alle Belohnung kommt nur von seinem Opfer. Verstehst du? Du selber hast nichts. Ich habe nichts. Sondern alles, was ich geistlich bewirken kann, ist nur eine Reflexion. Ich glaube nur, dass Gott das, was er sagt, auch tut. Glaubt ihr im Ernst, dass ich jedes Mal, wenn ich verkündige, dass ich verkündigen will? Oder dass ich in der Lage bin zu verkündigen? Oft nicht. Ich bin oft so kaputt, dass fast nichts geht. Und ich hatte schon Situationen, ich sage mal vorsichtig, eigentlich hätte ich einen Rollator gebraucht, um vorne zu gehen. So gewackelt habe ich. Ich stehe vor, predige und glaube dann, dass Gott mich berufen hat, das zu tun. Und derselbe Sekunde ist das weg. Wisst ihr? Ich reagiere nur auf den Sieg Jesu, nur auf sein Opfer. Und das gibt dann die Krone. Aber in Wirklichkeit ist sein Sieg. Wisst ihr, wir sind nur Nutznießer. Wir nutzen nur aus, was er für uns erworben hat. Wisst ihr, das ist gigantisch. Und am Schluss hat nur einer die Ehre, der Herr Jesus, nicht wir. Ich nutze nur das aus. Und das ist das Wichtigste, was die Gläubiger beibringen muss. Ihr müsst euch nicht verkrampfen. Ihr müsst euch nicht in Gesetzlichkeiten kaputt machen. Und ich muss und du sollst. Du musst nur reagieren. Das Einzige, was wir müssen, ist reagieren. Ich nehme nur das Opfer Jesu für mich an. Reagier. Und jetzt kommt halt die entscheidende Frage. Wie lerne ich, wie man reagiert? Die Lehrbriefe. Dort steht ganz genau, du musst dem Glauben widerstehen. Du musst im Glauben fliehen, du musst im Glauben annehmen. Da steht genau, was man tun muss. Ihr müsst mal nur ein neues Testament nehmen und unterstreicht nur die Befehlsform, was ihr tun müsst. Merkst du, relativ einfach. Und jetzt sagt hier, und das hängt zusammen, man kann die zwei nicht trennen. Der Siegeskranz und das, was der Paulus hier ganz klar sagt. Und zwar, hier haben wir jetzt einen zentralen Punkt. Er sagt, Darum, meine geliebten, ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht fest in dieser Weise. Also in der Art und Weise, wie man das Siegeskranz bekommt, sollt ihr feststehen im Herrn. Und wenn ihr jetzt das guckt, das heißt Stecko. Das ist ein seltsames Wort. Und zwar einfach, es heißt eigentlich nur stehe. Es heißt, du fällst nicht um. Du kippst nicht um. Du stehst einfach. Du bist da. Also ist ein ganz, ganz einfaches Wort. 1. Korinther 16, 13. Jetzt kommt etwas, das hat mich immer erschüttert, so oft ich es gelesen habe. Ausgerechnet der chaotische Gemeinde, die ja alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Es gibt ein Buch von einer Schwester aus Altstadt bei uns, sie hat es übersetzt. Das ist ein englisches Buch von Gardner, das heißt The Corinthian Catastrophe, die korinthische Katastrophe. Der hat nur etwas gemacht, der hat alles aufgelistet, was die Korinther für ein Chaos angerichtet haben. Aber wenn du das liest, wird es ja anders, gell? Und zu diesem, ich sag mal, Chaos-Club, zu diesen schrecklichen Gläubigen, sagt Paulus in 1. Korinther 16, Vers 13, was Gigantisches. Wacht! Steht fest im Glauben, da haben wir unser Wort wieder, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Also er geht sogar davor aus, dass so ein ungeistlicher Haufen wie die Korinther in der Lage ist, festzustehen. Warum? Weil ich der Geist des Glaubens habe. Wenn ich will, kann ich feststehen. Aber ich muss der Wille haben, fest zu bleiben. Ich muss der Wille haben, die Krone zu bekommen, der Siegeskranz. Ich muss der Wille haben, dass das Opfer bei mir funktioniert. Wisst ihr, da ist so eine Verzagtheit, ist vom Teufel. Da musst du hinstehen. Es gibt Dinge, da musst du hinstehen. Wenn die Korinther das beachtet haben, haben sie, kommt der zweite Korintherbrief. Ihr müsst mal den Unterschied von 1. und 2. Korintherbrief untersuchen. Wie Tag und Nacht. Wie Tag und Nacht. Die haben sich von Paulus etwas sagen lassen. Und der 2. Korintherbrief ist eine ganz andere Ebene. 2. Korinther 4, 13. Ganz wichtig. Das ist die Stelle, wo ich immer zitiere. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Wir haben den Geist des Glaubens, drum können wir es tun. Drum können wir feststehen, drum können wir die Siegesgrenze bekommen, drum können wir das vollkommene Opfer auslösen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Markus 11, 25, da steht das Wort auch. Das ist jetzt ein Punkt, wo man vielleicht missachtet. Und wenn ihr da steht, also da meint ihr bloß, dass du da stehst, da kommen jetzt manche und sagen, jetzt muss man im Stehen beten. Versteht ihr? Das ist die einfache Form. Aber da steht, wenn ihr da steht, also vor ihm steht, vor ihm fest seid und betet, so vergebt. Er sagt, wenn du jetzt wirklich anfängst, ernstlich zu beten, dann pass auf, du kannst noch so ernstlich vor Gott stehen. Wer ist vor Gott gestanden? Was um Sodom und Gomorra ging? Abraham, der ganz klar sagt, er blieb vor Gott stehen und hat mit Gott gehandelt, bis das noch 10 Gerechte waren, hat es leider keine gehabt. Wenn du vor Gott stehst, einem Gebetskampf, sagt er, dass das alles wirkt, musst du etwas tun. Du musst vergeben. Wisst ihr, der Herr vergibt mir alles, dann darf ich einfach mir nicht erlauben, dass ich irgendjemand nicht vergebe. Das ist manchmal schwierig, gell? Wisst ihr, wo bei uns die Trennung war, ich sag's euch ganz ehrlich, wo ich dann mitgekriegt habe, was da hinter der Kulisse alles gelaufen ist, dann war ich sauer. Frustriert, beleidigt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann lag ich hier und plötzlich fängt der Herr an, zu mir zu reden. Hat gesagt, das spielt alles keine Rolle. Für dich spielt das keine Rolle, was hier gelaufen ist. Für dich spielt nur eines eine Rolle, dass du vor mir in Ordnung bist. Und da gehört dazu, dass du nicht mehr beleidigt bist und dass du nicht frustriert bist und dass du mir dienst. Und wenn jetzt alles der Bach runtergeht, spielt es auch keine Rolle. Du musst mir dienen. Ich habe das irgendwo mit dem Glauben, weil ich der Geist des Glaubens habe. Könnt ihr euch vorstellen, ich war innerhalb von 5 Sekunden ein anderer Mensch. Es war, wie wenn nie was geschehen wäre. Ich war nicht mehr beleidigt, ich war frei innerhalb von ein paar Sekunden. Ich war fasziniert, dass das tatsächlich so wirkt. Also ich bin jetzt noch fasziniert, wie das Opfer wirkt, wenn man es wirklich im Glauben annimmt. Galater 5, 1. Steht nun fest, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft oder Sklaverei spannen. Du musst genauso fest, dass du einen Siegeskranz kriegst, musst du diese Freiheit in Christus ausleben. Wisst ihr, mir hat man immer gesagt, was ich tun muss. Ich war ein Sklave von Erweisungen, ein Sklave von Menschen. Wisst ihr, mir hat man gesagt, ein Gläubiger macht das, ein Gläubiger macht jenes. Mir hat man gesagt, dein Bart ist nicht richtig geschnitten, haben mir alles gesagt. Bei anderen Gruppe, wo ich hinkomme, habe ich gesagt, bei uns haben wir gar keinen Bart, haben sie nicht gesagt, aber ich habe ja gesehen, da waren 4000 Leute, ich und ein Bruder war die Einzige mit einem Bart, da hat mir jeder gesagt, seid ihr Fremde? Ja, natürlich, wir haben ja einen Bart. Gell, man hat mir klipp und klar gesagt, deine Frau muss so aussehen, ein Gläubiger hat keinen Hund, ich habe einen Hund gekauft. Versteht ihr, ich kann in deine Zwänge leben. Und Paulus sagt, du musst frei sein. Er sagt, alles ist erlaubt, solange es dich nicht packt. Es ist alles erlaubt, solange ich nicht dadurch in Sünde falle und solange ich mich nicht binden lasse. Das sind die zwei Bedingungen. Wisst ihr, wenn ich das einmal lerne, dass ich frei bin, ich habe es schon oft erzählt, ich war so gebunden in Angst vom Okkultismus, weil ich aus dem Okkultismus kam, dass bei einer Konferenz gab es Kaffee und Kuchen und ich bin Bäckersohn, mache ich nicht mehr. Aber früher, Kaffee, 2 Drittel Kaffee, 1 Drittel Milch, mindestens 3 Zucker drin, sonst war es kein Kaffee. Schön rumgerührt und der Kaffee wird serviert und dann sehe ich die Zucker. Sternzeichen drauf. Mich zurück. Der Bruder, der mir gegenüber saß, war mein geistlicher Vater. Der hat das gesehen. Der hat die Freiheit in Christus gekannt. Der ist dann hingegangen, nimmt den Zucker und guckt mir in die Augen, hebt ihn hoch, zieht ihn auseinander, lässt ihn in seine Tasse fallen und sagt, was geht das uns an? Da war mir klar, es ist wie ein Götzeopfer. 1. Korinther 8 und 10. Ich habe dann einfach auch mein Zuckerpäckchen aufgemacht und hab's in meinen Kaffee reingeworfen, hab's zerknüllt und hab das erste Mal einen Sieg über die geistliche Knechtschaft gehabt. Und haben sogar Genuss an meinen Kaffee, muss ich vorstellen. Nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Wisst ihr, und das meint er mit feststehe. Feststehe in den biblischen Wahrheiten. Sich nicht vom Menschen verrückt machen lassen, sich nicht verrückt machen lassen von letztendlich meiner eigenen Seele, sondern hinstehe. Und jetzt sagt er in Philipper 1, 27, also im selben Buch, wo wir schon waren, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe und abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch nicht einschüchtern lasst. Das heißt, ich muss genauso feststehen, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und dieser geistliche Kampf heißt ganz einfach, der Siegeskranz wird empfangen, wenn ich die Erlösung einfach anwende. Das ist alles. Der geistliche Kampf geht nur darum, die Erlösung anzuwenden. So ist gar nichts. Da muss ich halt die Bibel lesen. Ich sehe, was die Bibel schreibt. Da muss ich es ausprobieren. Ich muss es tun und dann funktioniert es. 1. Thessalonicher 3, 8. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Immer das gleiche Wort. Also Paulus sagt, ich lebe auf als Diener Gottes, wenn ihr anfängt festzustehen. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass jeder feststeht in diesen Dingen, sich im Glauben da draufsteht. Darum endet Paulus auch mit seiner Argumentation. Eigentlich so, die Argumentation geht auf einen einzigen Punkt, 2. Thessalonicher 2, 15, wo er sagt, so steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Bibel. Paulus, bei ihm war es noch live, bei uns ist die Bibel. Wir haben die Lehrbriefe. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach, du musst dich nur im Glauben auf diese geistliche Wahrheit da draufstellen, fest, so wie es steht, dann kriegst du deinen Siegeskranz. Das ist eigentlich eine einfache Lehre, oder? Und jetzt sagt Paulus, wenn ihr das tut, dann seid ihr nicht nur meine Freude, dann freue ich mich an euch, sondern dann kriege ich auch meinen Siegeskranz. Ich habe nie jemanden Prediger gehört. Vielleicht muss man es anfangen zu predigen. Wenn ihr nicht tut, was ich euch sage, klaut ihr mir das Siegeskranz. Müssen wir doch predigen, oder? Wagt doch keiner, versteht ihr? Aber eigentlich wäre es richtig. Also natürlich nicht jetzt, wie ich es gesagt habe, ich habe es in der Gassensprache gesagt. Natürlich, Paulus hätte es schön gesagt. Er hat gesagt, dass niemand mir das Siegeskranz raubt. Bitte nehmt das Wort Gottes an, seid fest, stellt euch drauf im Glauben, guckt, dass ihr selber den Siegeskranz bekommt. Je mehr Grenze ihr bekommt, je mehr kriege ich. Kennt ihr das vom Strukturhandel, wie die machen? Da ist oben Kopf, der gewinnt ein. Und der, wo drunter ist, gewinnt wieder ein. Das ist eine der schlimmsten Formen des Verkaufs. Und der gewinnt wieder ein und der Erste kriegt von jedem 1% oder so. So ist geistlich auch. So ist geistlich. Alles, was geistlich positiv die Einzelnen bekommen, fällt auf, in dem Fall, also Paulus, seine Grenze möchte ich nicht gucken. Also das muss gewaltig sein. Kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt müssen wir alle, ich und ihr, müssen wir Entscheidungen fällen. Sind wir weiterhin so demütig, falsche Demut, dass wir sagen, oh, mir hat mein Bruder gesagt, weißt du, mir langt's, wenn ich gerettet werde und im Himmel neben der Tür den letzten Platz habe. Und mir hat mein Bruder gesagt. Ist aber nicht biblisch. Sondern die Bibel sagt, du sollst Siegesgrenze haben. Du sollst fest sein, du sollst das Opfer annehmen, du sollst wirklich von Gott her dann auch belohnt werden. Und was sagt Hebräer 11,6? Ich muss glauben, dass Gott ist und die, die ihn suchen, belohnen wird. Und das ist ein Gedanke, wo wir Gläubige aus dem Kopf gestrichen haben. Wir müssen lernen, umzudenken. Das heißt nämlich Buße, heißt umdenken. Und uns hier im Glauben draufstellen. Und dann wird am Schluss bei uns, wenn das Feuer über unser Leben drüber geht, Gold da sei, Silber da sei, kostbare Steine. Und der zweite Effekt ist, dass wir beginnen, den Herrn Jesus lieb zu haben. Das ist auch ein Prozess. Das kommt nicht aus dem hohlen Bauch, sondern das ist ein Prozess, der langsam geschieht, weil wir immer mehr sehen, er und sein vollkommenes Opfer, das ist das, was wir brauchen. Ich spiele gar keine große Rolle. Ich kann in jeder Situation überwinden, durch ihn, durch sein Opfer. Und dann beginnt man das zu schätzen und ihn lieb zu haben. Und das ist das Ziel, warum der Paulus sowas schreibt. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was für eine Herrlichkeit, dass du diese Donnerkrone getragen hast, durch den Siegeskranz aus Donner getragen. Du hast es vollbracht, unter furchtbare Qualen hast du uns erlöst. Ich bete dich an für dein kostbares und teures Blut, das unsere Sünde hinwegnimmt, aber auch das, dass wir mit dir gekreuzigt sind und unsere Sündenatur brechen können. Ich bete dich dafür an, dass du dieses vollkommene Opfer geschaffen hast und Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn gegeben, du hast uns Wort Gottes gegeben, dass wir das alles tun können. Und jetzt gib einfach, dass das, was auch dein Wille ist, dass zum Wolle auch bei uns das Vollbringen geschieht. Dafür beten wir dich an. Amen.